Ihr kennt vielleicht den Ausdruck, dass sich einer mit fremden Federn schmückt. Was ist damit gemeint? Die meisten denken jetzt wahrscheinlich an Indianer, die sich dann mit fremden Federn von anderen Indianern schmücken. Aber das Ganze geht eigentlich zurück auf eine Fabel von dem römischen Dichter Phaedrus. Und er erzählte eine Fabel, da geht eine Krähe spazieren auf dem Feld und hüpft da so durch die Gegend und sieht Pfauenfedern, haufenweise Pfauenfedern. Und sie denkt sich dann, eigentlich bin ich ja so schon ganz schön hübsch, aber ich kann mich ja noch ein bisschen aufhübschen. Und sie steckt sich dann diese Pfauenfedern in ihr eigenes Gefieder. Sieht sich an und denkt, ein bisschen stolz, jetzt werde ich mich mal zu einer Gruppe von Pfauen begeben und dort will ich jetzt auch ein bisschen angeben. Und den Pfauen, für die Pfau war das natürlich gar nicht so lustig. Die stürzen sich sofort auf die Krähe und reißen ihr all die fremden Federn und dazu noch viel von ihrem eigenen Gefieder aus, sodass der Rabe am Ende gerupft und wesentlich armseliger dastand, als es vorher war. Und die Moral von der Geschichte, mit fremden Federn schmückt man sich nicht. Die Krähe in der Geschichte hatte offenbar eine falsche Selbsteinschätzung. Sie wollte mehr sein, als sie in Wirklichkeit war. Und dazu wollte sie sich mit fremden Federn noch aufwerten. Aber sowas geht am Ende immer schief. Und genau mit solchen Leuten hat es der Paulus zu tun in der Gemeinde von Korinth. Mit Menschen, die eine falsche Selbsteinschätzung von sich haben. Was diese Menschen kennzeichnet und wie der Paulus damit umgeht, wollen wir jetzt lesen in unserer Fortsetzungspredigt aus dem 2. Korintherbrief. Es war durch Ostern ein bisschen Pause, aber wir sind in 2. Korinther Kapitel 10, ab Vers 12. 2. Korinther 10, ab Vers 12. Denn wir wagen es nicht, sagt der Paulus, uns denen zuzurechnen oder denen gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständig, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat, nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Denn wir strecken uns nicht zu weit aus, als wären wir nicht bis zu euch gelangt. Wir sind ja auch mit dem Evangelium von Christus bis zu euch gekommen. Wir rühmen uns auch nicht ins Maßlose aufgrund der Arbeiten von anderen. Wir haben aber die Hoffnung, wenn euer Glaube wächst, bei euch noch viel mehr Raum zu gewinnen, unserem Wirkungskreis gemäß, um das Evangelium auch in den Gebieten jenseits von euch zu verkündigen und uns nicht im Wirkungskreis eines anderen Ruhm zu holen, wo die Arbeit schon getan ist. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Drei Kennzeichen möchte ich ableiten, drei Kennzeichen einer gesunden Selbsteinschätzung. Was ist eine gesunde Selbsteinschätzung für einen Christen und für eine Gemeinde? Und das Erste, was ich hier sehe, ist, vergleiche dich nicht mit anderen. Vergleiche dich nicht mit anderen und schon gar nicht mit denen, die dir ähnlich sind. Vers 12 nochmal. Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständig, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Der Paulus sagt, also so viel Kühnheit bringen wir nicht auf. Also so viel trauen wir uns nicht zu. Uns mit solchen auf eine Stufe zu stellen, die sich ständig selber empfehlen. So bedeutend sind wir nicht. So wie die können wir uns natürlich nicht empfehlen. Und er sagt es wahrscheinlich ein bisschen ironisch, weil im gleichen Satz sagt er noch, sie sind unverständig. Wer sich mit anderen vergleicht und dabei sich selbst empfiehlt, ist dumm. Jetzt muss man die Frage stellen, machen wir das in unserem Leben? Dass wir uns gern mit anderen vergleichen, vielleicht ein bisschen schlechter sind wie wir, um uns selber aufzuwerten. Paulus sagt, so wie die abheben, so hoch kann ich nicht hinaus. Und jetzt könnte man Klammer aufsetzen, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn du nur dich selber oder deine Clique oder deine Gruppe, in der du dich aufhältst, wenn du dich selber zum Maßstab aller Dinge machst, dann ist eines klar, du hast in der Regel immer recht, so mehr oder weniger. Dann gibt es ja keine Möglichkeit zur Verbesserung, weil du bist ja selber das Maß aller Dinge. Und das ist oft das Verhängnisvolle an Klicken. Ich war ja früher selber lang genug in einer, in Waldhausen, in dem Dorf. Da haben wir einfach oft vergessen, dass es außerhalb von unserer Gruppe noch andere Maßstäbe gibt. Und wir in unserer Clique, wir waren das Maß aller Dinge. Das, was wir in der Clique gemacht haben, das war cool. Das, was die anderen gemacht haben außerhalb, das war uncool. Und wenn sich jemand unseren Maßstäben in unserer Gruppe nicht angepasst hat, dann war derjenige out. Und das hat dann viel mit Angeben und mit Prahlerei dann auch zu tun. Das gehört dann in so eine Gruppe einfach mit hinein. Und weißt du, wenn du jetzt so eine Gruppe hast, wo man sich selber die Maßstäbe an sich selber, durch sich selber festlegt und dann kommt noch ein bisschen Religion dazu, dann bist du auf einem Weg in die Sekte. Und so ähnlich kommt es mir bei diesen Leuten in der Korinthergemeinde vor. Da gab es sowas wie eine Elite-Clique innerhalb der Gemeinde. Und die machen sich selber zum Maßstab für geistliches Leben. Und damit ähneln sie sehr stark den Pharisäern und Schriftgelehrten zur Zeit von Jesus. Nach ihrer Ansicht konnte keiner mit ihnen mithalten. Und eigentlich hätten das die anderen Geschwister in Korinth ja riechen müssen, oder? Weil es heißt so schön, Selbstlob stinkt. Paulus sagt, wir wagen es nicht, uns denen gleichzustellen, die sich selbst empfehlen und mit sich selbst vergleichen. Und damit liegt er auf der Linie der ganzen Schrift. Sprüche 27, Vers 2 heißt es, mag ein anderer dich loben, doch nicht dein eigener Mund. Ein Fremder mag dich rühmen, doch nicht deine eigenen Lippen. Und da tun mir die Politiker leid. Da merke ich, wie undankbar der Job eines Politikers sein muss. Jetzt geht's wieder in die nächste Wahlperiode dann, gell, und dann müssen sie sich ständig selber loben, mit fabelhaften Leistungen und meistens schmückt man sich dann auch noch dazu mit fremden Federn. Aber wir wollen jetzt nicht auf die Politiker schauen, sondern auf uns selber. Wie ist es bei uns? Redest du gern über dich selber? Redest du gern über das, was du auf die Beine stellst? Über deine Stärken? Oder redest du lieber über die Stärken anderer? Brauchen wir das nicht manchmal in unserem Leben, dass wir negativ über andere reden, weil wir uns dadurch selber aufwerten? Sicher, ich habe Probleme auf dem Gebiet, aber wenn ich den anschaue, der hat noch mehr Probleme auf dem Gebiet. Oder gibst du das gern zu, dass andere in vielen Bereichen des Lebens besser sind als du? Und bist du bereit, von ihnen zu lernen? Oder machst du dich selber zum Maß aller Dinge? Machst du dich mehr zu dem, als du in Wirklichkeit bist? Wir reden nicht gern über unsere schwachen Seiten. Wir stehen gern als solche da, die mehr sind, als sie in Wirklichkeit sind. Und das ist tragisch. Das fördert nicht unbedingt die Gemeinschaft in der Gemeinde. Vergleichst du dich lieber mit denen, die in deinen Augen schlechter abschneiden? Oder bist du an dem Punkt, so wie Paulus, darüber hinaus, dass du sagst, ich will mich gar nicht mit anderen vergleichen? Das Vergleichen, denke ich mir, ist ein so weitreichendes Problem bei uns Menschen, dass es uns den Weg in den Himmel verbaut. Wenn ich jetzt im Mai wollen wir mit der Jugend wieder rausgehen und ein bisschen Fragebogenaktion machen, nach Altötting fahren, und es kommen am Ende immer zwei diagnostische Fragen. Und eine Frage heißt dann immer, angenommen, du müsstest heute sterben, was ich dir nicht wünsche, ich wünsche dir, dass du 100 Jahre alt bist, aber angenommen, es wäre so, und du würdest vor Gott stehen und er würde dich fragen, warum soll ich dich zu mir reinlassen? Wisst ihr, was die meisten Menschen antworten? Sie sagen, Gott wird mich schon in den Himmel hineinlassen, weil es im Vergleich zu mir noch viel schlechtere Menschen gibt. Man vergleicht sich mit anderen Menschen und denkt, ja, so schlecht schneide ich doch gar nicht ab, also wird mir der Himmel schon irgendwie aufgetan. Und damit wird durch das Vergleichen schließt sich mir die Himmelstür zu, weil so kommt keiner zu Gott. Gott setzt bei uns einen ganz anderen Maßstab an. Und dazu kommt der Paulus jetzt als nächstes, Vers 13 bis 16 nochmal. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat. Nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Denn wir strecken uns nicht zu weit aus, als wären wir nicht bis zu euch gelangt. Wir sind ja auch mit dem Evangelium von Christus bis zu euch gekommen. Wir rühmen uns auch nicht ins Maßlose aufgrund der Arbeiten anderer, wir haben aber die Hoffnung und so weiter. Was kennzeichnet eine gesunde Selbsteinschätzung? Das erste war, vergleich dich nicht mit anderen. Aber irgendwie müssen wir ja vergleichen. Deswegen sagt er, das zweite, was der Paulus sagt, ist, beurteile dich angemessen, das heißt nach dem Maßstab Gottes. In Vers 13 sagt er, wir wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß, das Gott uns zumisst. Und das griechische Wort, das hier steht für Maß oder Maßstab, heißt Kanon. Und all die Bücher, die wir hier in der Bibel haben, die es geschafft haben, sozusagen in die Bibel hineinzukommen, bezeichnen wir auch als Kanon. Das sind die kanonischen Bücher. Das heißt, diese Bücher, die hier zwischen diesen beiden Buchdeckeln sind, sind maßgebend. Das Thomas-Evangelium hat es nicht geschafft, da hineinzukommen, deswegen gehört es nicht zum Kanon. Gott setzt den Maßstab. Und die Bibel sagt sogar an anderer Stelle, Gott selber ist der Maßstab. Er ist der Maßstab für unser Leben. Vor 2-3 Jahren habe ich diesen Meterstab bekommen von einem Jugendlichen zum Geburtstag. Gott ist der Maßstab. Und ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist, wie es mir passiert ist. Vor kurzem haben wir Dachboden isoliert, der Anderl war auch dabei. Und dann kniest du dich runter und misst die Bretter ab, was muss da für eine USB-Platte rein. Und du misst, klappst den Meterstab auf, misst ab, 1,41 Meter. Okay, du gehst dann zu deiner Kreissäge, holst dir das Brett, schneidest es ab auf 1,41 Meter. Und dann gehst du wieder zurück, legst das Brett an und merkst, hey, ist ja 20 Zentimeter zu lang. Was ist da jetzt verkehrt? Ich habe einfach das eine vergessen, das erste Glied mit aufzuklappen. Und sobald ich das erste Glied nicht aufklappe, fängt mein Maßstab nicht bei 0 an, sondern bei 20. Und das Ganze wird zu lang. Und so eine Vermessenheit, sagt die Bibel, gibt es auch bei uns Menschen. Ich möchte mal ein Beispiel aufzeigen, das ihr alle kennt. Lukas Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Jesus sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Merkt ihr, was der Unterschied zwischen den beiden Männern ist? Der eine, der Pharisäer, der setzt seinen Maßstab ganz verkehrt an. Der klappt die ersten 5 Glieder gleich gar nicht aus. Der fängt gleich bei 100 an und fängt dort an zu messen. Und das, was am Ende rauskommt, ist natürlich viel mehr, als er in Wirklichkeit selber ist. Er vergleicht sich mit den anderen, aber durch Vergleichen mit anderen komme ich niemals zu Gott. Und der zweite, der Zöllner, der stellt sich hin und mit zittrigen Händen klappt er so seine Teile aus. Und dann schlägt er sich an die Brust und sagt: Herr, ich bin auf Null. Und damit sagt der Herr: Ich bin eine Null. Sei mir Sünder gnädig. Was ist der richtige Maßstab, womit du dein Leben messen musst? Gott ist der Maßstab. Nicht dein Nachbar und nicht der, der jetzt neben dir sitzt. Nur Gott ist der Maßstab. Jesus sagt in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein wie die anderen? Nein. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wenn du dich schon vergleichen willst, dann vergleich dich doch mit Jesus. Und wenn ich mein Leben mit Gott oder mit Jesus vergleiche, dann weiß ich, dass ich auf Null bin. Das ist die Eichung. Von da aus muss alles in deinem Leben gemessen werden. Und von da aus kann ich jetzt in meinem Leben alles andere weitermessen. Und wenn du nicht da anfängst, bei diesem Punkt, dann denkst du von dir nicht angemessen, sondern dann bist du vermessen. Und wenn ich den Punkt benennen müsste, diesen Nullpunkt, dann bedeutet dieser Nullpunkt Demut. Und wo du in deinem geistlichen Leben nicht bei der Demut anfängst, das, was du wirklich bist, ein erbärmlicher Sünder, dann misst du alles andere in deinem Leben verkehrt. Nur demütige Menschen denken von sich angemessen. Und das andere Schöne ist, wenn ich wirklich angemessen von mir denke, dann führt mich das weiter in die Demut. Und das eine, was ich immer wieder sage, ich liebe demütige Menschen. Und Gott liebt sie auch. Ich möchte mal folgenden, vielleicht steilen Satz behaupten. Wenn dein Glaube dazu führt, dass du besser von dir und schlechter von anderen denkst, dann hast du nicht den richtigen Glauben. Wenn dein Glaube dahin führt, dass du besser von dir und schlechter von anderen denkst, dann hast du den falschen Glauben. Oswald Chambers schreibt einmal in einem Andachtsbuch: Wenn du im Sommer ein Schaf anschaust, würdest du sagen, dass es weiß ist. Aber wenn du es im Winter vor dem Hintergrund einer strahlend weißen Schneelandschaft siehst, dann schaut es aus wie ein Schmutzfleck in der Landschaft. Wenn wir uns beurteilen, indem wir uns mit anderen vergleichen, dann fühlen wir uns nicht verdammenswert. Aber sobald Jesus Christus uns gegenübersteht, sein Leben und sein Reden und seine Blicke und sein äußerster Einsatz und seine Liebe, die geht bis ans Kreuz und bereit ist, für den erbärmlichsten Sünder von uns zu sterben, dann habe ich den richtigen Maßstab. Dann muss ich sagen, bin ich auch dazu bereit? Dann kann ich nur sagen, Herr, ich bin eine Null. Bitte fang mit mir an, etwas aus mir zu machen. Und schau, jetzt könnte man das Leben von Paulus anschauen. Was hatte er für eine Selbsteinschätzung in seinem Leben? Ungefähr 57 nach Christus hat er den ersten Korintherbrief geschrieben und er schreibt in Kapitel 15, Vers 9, ich bin der Geringste unter allen Aposteln. Und so viele Apostel gab es gar nicht zu der Zeit. Aber er hat sich angeschaut, gesagt, er hätte sich ja mit den Aposteln vergleichen können. Gell? Ich glaube, dass er sich in dem Punkt, wenn er sagt, ich bin der Geringste von allen Aposteln, nicht mit ihnen vergleicht. Sondern dass er durch Jesus schaut und merkt, wie viel Gnade an ihm gewirkt hat. Und er sagt, ich bin der Geringste von allen Aposteln. 3 Jahre später schreibt er den Epheserbrief und in Epheser 3, Vers 8 sagt er dann, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen. Die Heiligen, das sind schon relativ viele gewesen damals. Und er sagt, von all diesen Heiligen bin ich der Allergeringste. Und dann wieder 4 Jahre später, etwa 64 nach Christus, schreibt er den ersten Timotheusbrief und er sagt in Kapitel 1, Vers 15, ich bin der Größte von allen Sündern. Paulus war offenbar, je länger er lebte, sich seiner Sünde umso klarer bewusst. Vielleicht ist sein Name Programm, Paulus der Kleine. Je länger ich Jesus anschaue, umso kleiner werde ich in meinen eigenen Augen. Die Eichung wird immer perfekter. Und von dieser Grundeinstellung aus konnte der Apostel Paulus jetzt alles andere in seinem Leben angemessen bewerten, auch seinen Erfolg. Aber nur von dieser Eichung aus. Und das tut er auch, wenn wir in 2. Korinther Kapitel 10 weiterlesen. Vers 13 nochmal, wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den Gott uns als Maß zugemessen hat. Nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Und er sagt, wir haben uns nicht zu weit ausgestreckt, sondern wir sind nur so weit gegangen, wie uns Gott es aufgetragen hat, wie er uns den Wirkungskreis gesetzt hat. Das heißt, einerseits, Gott setzt den Maßstab, er versetzt uns in die richtige Grundeinstellung. Und zweitens, er setzt uns auch den Wirkungskreis. Das heißt, er gibt dir die Gaben und er gibt dir den Aufgabenfeld. Alles kommt letztendlich von ihm. Und innerhalb dieser Gaben und innerhalb von diesem Wirkungskreis, den Gott dir zumisst, dann hier in diesem Wirkungskreis darfst du dann auch staunen, wie Gott dich gebraucht. Aber nicht darüber hinaus. Und so kann der Apostel Paulus sagen, schaut doch, nach dem Maß, das Gott uns gesetzt hat, sind wir sogar bis zu euch nach Korinth gekommen. Ist das nichts? Da können wir jetzt in Apostelgeschichte 18 hineinschauen, wie das damals in Korinth war. Der Paulus arbeitet dort als Zeltmacher bei dem Aquila. Dann unterrichtet er jeden Sabbat in der Synagoge, bis er hinausgeschmissen wird. Dann wird er rausgeschmissen, geht in das Nachbarhaus, in das Haus von Justus und macht dort weiter. Und komischerweise kommt dann ausgerechnet der Synagogenvorsteher, der ihn vielleicht vorher hinausgeschmissen hat, dort in diesem Haus zum Glauben. Und mit ihm viele andere Korinther. Der Widerstand wächst und der Paulus bekommt den Traum von Gott, wo ihm Gott erscheint und sagt, du sei mutig und mach weiter. Ich habe noch ein großes Volk in dieser Stadt. Und dann bleibt er 1,5 Jahre dort und es entsteht die Gemeinde zu Korinth. Und Paulus sagt, so hat Gott durch mich gewirkt, obwohl ich selber nichts bin als nur ein begnadigter Sünder. Das ist die Realität. Und ich frage mich manchmal, ob wir so ein bisschen einen realistischen Blick in Bezug auf uns, was wir tun in der Gemeinde, auch haben. Hören wir ja gern ab und zu ein bisschen Lob, ne? Weiß auch nicht, ob es so angemessen ist, wenn jemand irgendwie auf der Bühne was macht, zur Ehre Gottes, wenn es dann Applaus gibt. Also ich habe meine Bedenken in der Hinsicht. Aber die anderen, die Gegner von Paulus, die kamen erst viel später in die Gemeinde, die setzen sich sozusagen in ein warmes Nest, die kommen wahrscheinlich auch aus Jerusalem und die schmücken sich dann noch dazu mit den Federn von Paulus, mit den Leistungen, die andere vor ihnen schon erbracht haben. Stell dir mal das vor, du arbeitest an einem Projekt, an einer großen Aufgabe, du setzt deine ganze Kraft und alles da rein, um das gut zu machen, und dann siehst du die ersten Ergebnisse und plötzlich kommen ein paar andere, mischen sich in die Sache voll ein und tun dann auch noch so, als ob sie das selber alles erarbeitet haben. Und du kommst aufs Abstellgleis. Weiß nicht, vielleicht hast du sowas ja schon mal erlebt. Und genau solche frechen Eindringlinge gab es in der Gemeinde in Korinth. Die mischen sich in fremde Bereiche ein, die Gott ihnen gar nicht zugemessen hat. Aber der Paulus sagt, so wie die das machen, das ist nicht unsere Art. Ich werde mich nicht für etwas rühmen, was nicht wirklich Gott durch mich gewirkt hat. Als Christen bleiben wir in dem Kanon, in dem Maßstab, den Gott uns zugemessen hat. Und in diesem Bereich denkt er dann auch weiter. Er sagt, dem Wirkungskreis gemäß, Vers 15, am Ende, um das Evangelium auch in den Gebieten jenseits von euch zu verkünden und uns nicht im Wirkungskreis eines anderen Ruhm zu holen, wo die Arbeit schon getan ist. Der Apostel Paulus hatte nie die Absicht, sich ins Arbeitsfeld von anderen einzumischen. Deswegen sagte er, mein Plan ist, von Rom über Rom möchte ich gern nach Spanien gehen, weil dort noch keiner gewirkt hat. Es wäre so, wie wenn wir in Tittmoning sagen, jetzt gründen wir eine neue Gemeinde und gehen nach Laufen, wo es doch in Laufen schon eine Gemeinde gibt. Und dann werden wir womöglich noch Geschwister ab von dieser Gemeinde und loben dann Gott, weil unsere Gemeinde so wächst. Sowas machte der Paulus nicht. Und sowas wollen wir doch auch nicht. Es sei denn in Absprache und Zusammenarbeit mit der anderen Gemeinde dann. Aber diese Leute hier in Korinth führen sich auf, als hätten sie die Gemeinde dort gebaut, und sie stellen den Paulus jetzt als unwahrhaftig und unglaubwürdig hin. Was ist der richtige Maßstab für uns als Gemeinde? Sagt Paulus in 1. Korinther 3, Vers 5 bis 8. Er sagt, was ist nun Apollos, was ist Paulus? Diener sind sie, durch welche ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr einem jeglichen gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind einer wie der andere. Jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Wenn der Bauernsohn den Acker pflügt, den gerade sein Vater vorgestern oder am letzten Tag auch schon gepflügt hat, dann wird er keinen Ruhm bekommen von seinem Papa. Aber wenn er die Aufgabe macht, die ihm sein Vater zugewiesen hat, dann wird er dafür Ruhm empfangen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was dein Wirkungskreis ist, den Gott dir zugedacht hat? Weißt du, was dein Aufgabenfeld ist? Oder lebst du einfach so für dich dahin, ja, Gott wird mich schon irgendwie durchbringen und bin froh, wenn ich in die Gemeinde kommen kann? Weißt du, was dein Wirkungskreis ist, den Gott dir zugemessen hat? Er hat dir Gaben gegeben Und er gibt dir auch ein Aufgabenfeld. Vielleicht in deinem Dorf, vielleicht in deiner Siedlung, vielleicht in deiner Nachbarschaft. Gibt es da Menschen in deiner Nachbarschaft, die vielleicht aufgeschlossen sind und noch nie richtig das Evangelium gehört haben? Wo du nicht Angst haben musst, dass du dich jetzt in den Wirkungskreis eines anderen einmischst. Und ich glaube, wenn ich mir das so überlege und wenn ich so rumschaue in meiner Nachbarschaft, dann gibt es doch noch genügend Aufgabenfelder, wo ich wirken könnte. Was kennzeichnet eine gesunde Selbsteinschätzung? Erstens, vergleich dich nicht mit anderen. Zweitens, beurteile dich angemessen nach Gottes Maßstab. Und das Dritte, sagt er, rühme Gott und nicht dich selbst. Vers 17. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Paulus sagt auch im ersten Korintherbrief, die Korinther waren da so gelagert und deswegen muss er das immer wiederholen. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott der Welt und was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Durch ihn seid ihr aber in Christus Jesus, der von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Sagt der Paulus dieses Zitat aus Jeremia zum zweiten Mal im zweiten Korintherbrief. Das ist ihm gar nicht peinlich, dass er sich da wiederholt. Ich habe vor kurzem eine Geburtstagskarte geschrieben und dann habe ich sie abgegeben, war letztes Monat und denke ich mir, boah, in dem Moment, wo ich es abgebe und der Frau ins Gesicht schaue, denke ich mir, das, was auf der Geburtstagskarte steht, das gleiche habe ich letztes Jahr schon geschrieben. Und das war mir sowas von peinlich in dem Moment. Und Paulus war das nicht peinlich, dass er zweimal das gleiche Zitat von Jeremia bringt. Weil wir Menschen so vermessen sind auf Eigenlob, müssen wir uns immer wieder das eine neu sagen lassen, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Der Baumeister wird gerühmt und nicht das Werkzeug. Das, was wir oder was durch dich und durch mich in dieser Welt erstrahlt, ist immer nur Mondlicht, das nur das Licht von der Sonne empfängt und abstrahlen kann, aber das ist nie eigenes Licht. Und deswegen sagt der Paulus dann, das aber meine Brüder, auch im 1. Korintherbrief 4, habe ich auf mich und Apollos bezogen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir den Vorzug? Was besitzt du denn, was du nicht empfangen hast? Du hast es auch nur von Gott bekommen, was du hast. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, wie wenn du es nicht empfangen hättest? Als ob der Paulus immer wieder das eine einrichten möchte, hört doch auf mit Selbstlob. Wie kommen wir zu einer gesunden Selbsteinschätzung? Ich wiederhole noch ganz kurz. Erstens, vergleich dich nicht mit anderen, sondern vergleich dich mit Jesus. Dann wirst du auf Null geeicht. Und dann das Zweite, beurteile dich angemessen, das heißt von der Eichung aus und von den Gaben, die Gott dir gibt. Und weil Gott die Gaben unterschiedlich gibt, ist es immer eine Gefahr, wenn wir anfangen, uns zu vergleichen. Gefahr, stolz oder minderwertig zu werden. Miss dich an den Gaben, die Gott dir gibt und an den Aufgaben, die er dir zuteilt. Und das Dritte, rühme Gott und rühme nicht dich selbst. Und als ob er sagen möchte, wenn du schon unbedingt Ruhm möchtest, dann mach so, wie es Vers 18 sagt, denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Lass dich doch, wenn du schon Ruhm haben willst, von Gott selber empfehlen. Wenn wir den Weg gehen als Gemeinde, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Amen.